Moin Moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Wir sprechen heute im Nachgang nochmal über die Oscars, wünschen viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Düsseldorf. Heute geht's um die kleine Nachbesprechung von den Oscars. Und zwar haben wir nämlich einmal wie immer den Niklas da. Hallo Niklas.
Hallo Tobi.
Und dann haben wir jemanden da, der die Oscars sogar gesehen hat, vollständig ohne wegzunicken. Und das ist der Marcel.
Hallo
Marcel.
Ja, hallo. Ich finde schön, dass du sagst, guten Morgen um 7:07.
Sie.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Das weiß ja keiner. Jetzt weiß es jeder.
Jetzt schon.
Also Marcel, zu dir. Du hast die Oscars gesehen. Wie hat's dir gefallen?
Ja, war okay. Ja, es zieht sich schon, muss man sagen. Also das Problem ist, es ist sehr viel Werbung zwischendrin. Also man hat immer so 2-3 Kategorien, die vergeben werden. Und dann hast du wieder einen Werbeblock drin. Und bei insgesamt, ich glaube, 24 Kategorien sind das dann ein paar Werbeblöcke. Wenn man sich das mal so hochrechnet auf so 3 und dann kommt ein Werbeblock, dann summiert sich das ganz schön rauf. Das ist schon ziemlich störend, aber ja, also keine Ahnung, ich fand es jetzt wirklich nicht so toll. Du hast halt, ja, es fehlt irgendwie auch der Host, finde ich. Also ich meine, die haben sich jetzt halt dafür entschieden, das ja wie letztes Jahr auch ohne Host quasi zu machen, aber das macht alles sehr zerstückelt. Du hast halt immer nur so Einzelelemente, du hast halt irgendwie nicht so einen roten Faden, der sich durch den Abend zieht. Und ich finde das eher schlechter als vorher, muss ich ehrlich sagen.
Ich muss auch sagen, ich finde so einen Moderator eigentlich mega cool.
Ja.
Also das macht, finde ich, voll was, ja.
Ja, du hattest halt sowas Wiederkehrendes, sowas, was halt irgendwie den Abend ausgemacht hat, der dich halt so ein bisschen geleitet hat und das fehlt jetzt. Und das merkt man, finde ich, auch. Also es gewinnt dadurch nicht an Qualität, finde ich.
Ja, vor allem, wenn man halt so normalerweise so einen coolen Moderator hat, wie die Golden Globes mit Ricky Gervais oder sowas. Ja. Das gibt sogar der ganzen Veranstaltung so eine eigene Stimme, also oder so ein eigenes Feeling,
genau.
Was dadurch halt komplett weggenommen ist. Aber
ja, aber es ist genau das, es fehlt so ein bisschen der Charakter dann einfach.
Ja.
Das war dann wieder so, dass irgendwie zwei von letztem Jahr oder irgendwelche zwei nochmal so ein, war das immer so eine kurze Comedy-Einlage und dann verleihen die das oder wie war das?
Ja, teilweise, aber teilweise auch wirklich einfach nur ein Satz und dann so und hier kommen.
Okay.
Also es war durchmischt. Ich glaube, die haben da auch quasi die Möglichkeit, das für sich selber zu entscheiden, ob die da eine kurze Einlage machen wollen oder nicht. Was ich sehr cool fand, ist, dass hier von Peanut Butter Falcon, Shia LaBeouf und der, fuck, jetzt weiß ich seinen Namen gerade wieder nicht.
Zack
irgendwas. Aber ja. Dass die zusammen eine Kategorie präsentiert haben, das fand ich ziemlich
cool.
Nice.
Ja.
Welche Kategorie war das?
Beste Hauptdarsteller. Niklas. Nee, okay, das war eine von den kleineren, aber
ja, wahrscheinlich irgendwie Kurzfilm oder sowas. Oder?
Ich habe es gar nicht mehr im Kopf, leider.
Okay.
Naja. Also es sind halt so viele, also 24 Sachen, die vorgestellt werden, da hat man immer nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wer da was gemacht hat. Aber ich fand es auf jeden Fall nice, dass die beiden zusammen halt eine vorgestellt haben. So, das war ganz sympathisch irgendwie. Aber ansonsten ist mir da halt auch echt nichts hängen geblieben. Und das sagt, also das finde ich,
das sagt alles, ja.
Sagt auch schon, dass es irgendwie nicht einprägsam war.
Wie waren die Musikeinlagen?
Ja, auch die waren.
Ich habe gemerkt, dass Eminem da war.
Ja, das fand ich ganz cool tatsächlich, weil damit hatte ich nicht gerechnet. So ist einfach auf einmal Eminem mit Lose Yourself so auf der Bühne. Da dachte ich so, okay.
Das ist das beste Lied von dem, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe den Zusammenhang nicht ganz gesehen. So, weil dann war halt auf einmal Eminem da. Ja, okay, nice, aber.
Ich kann mich irren, aber ich glaube, Eminem hat damals für Lose Yourself tatsächlich den Oscar für beste Filmmusik bekommen. Für 8 Mile.
Das kann gut sein, tatsächlich, ja.
Aber ich kann mich
aber trotzdem, also, aber ja, nee, ich glaube tatsächlich, das kann echt sein, aber dennoch frage ich mich, warum jetzt bei den, also es war trotzdem so zusammenhangslos irgendwie.
Okay.
Und das meine ich, da fehlt irgendwie ein Host, der das so ein bisschen einleitet und dann irgendwie, also der nochmal sagt.
Das ist gerade fertig. Heißt es im Deutschen dann wirklich auch Host?
Ja.
Oder, ja, okay.
Host die ganze Zeit sagen, ne?
Ja.
Aber es gibt auch Host, also.
Ja, okay.
Aber ich kann auch Host sagen, wenn es dich stört, Niklas.
Ich will vorbeugen, dass wieder das ganze Feedback kommt.
Das heißt halt Host.
Ja, dass wir Wörter so unglaublich slaughtern.
Ich finde, wir können das auch absichtlich reinbringen.
Ja,
hin und wieder mal einfach irgendwelche Wörter so komplett falsch aussprechen.
Ja.
Und das immer.
Ja. Irgendwann jedes Wort einfach falsch
aussprechen. Ich kann auch mal sagen, dass ein Horst gefehlt hat. Ein Horst, das hilft. Ein Horst wäre gut gewesen. Da fehlt mir ein bisschen der Horst, der ein bisschen erklärt, worum es geht. Der Gasthorst. ja, aber wie gesagt, das fehlt da, finde ich, so ein bisschen. Weil dann kommt halt Eminem und man hat vielleicht diese Connection mit 8 Mile, aber dann also, war's das, ja. Ja, es ist so, der ist dann kurz da und dann ist er wieder weg und dann geht's weiter.
Ich hätte vielleicht kurz eine Anschlusssache. Neben Eminem ist ja auch Billie Eilish aufgetreten, oder?
Mit Yesterday irgendwie. Ne?
Ja. Und ich habe gesehen, gestern ist der Bond-Song von Billie Eilish rausgekommen. Mhm.
Hast du gehört?
Ich hab den schon gehört.
Ich habe auch reingehört, ja.
Ich habe noch nicht reingehört, aber es gesehen.
Wie fandst du den, Marcel?
Ich finde den relativ klassisch, tatsächlich.
Ich fand auch, dass der No Time to Die heißt der. Der ist sehr ruhig. Also Der hat wenig Pathos am Ende, die haben ja, sind ja oft am Ende doch relativ breit und mit einem riesen Orchester oder sowas. Und ich fand den auch nicht unglaublich innovativ oder sowas.
Ja.
Der ist schön, also muss man sagen, aber
er reiht sich so ein irgendwie.
Ja, genau.
Hat er diese, sticht nicht hervor.
Diese übliche James Bond Melodieführung teilweise. Aber jetzt auch, ja, hat mich jetzt nicht von den Schuhen gehauen. War okay, nee. Aber.
Ja. Ich dachte mir auch, ist ziemlich, ja, wie man sich das so vorstellen würde bei einem James Bond Song.
Wo das ja auch ganz gut ist, wenn die jetzt nicht komplett damit raussticht und in irgendein Extrem geht.
Ja, gut, aber auf der anderen Seite, so Künstlerinnen wie Adele oder Sam Smith oder so, die haben schon ihr eigenes Ding auch ein bisschen draus gemacht.
Ja. Frag mich immer, wie viel Freiheiten die dabei haben. Oder wie, ob die quasi auch so ein Gefühl vorgegeben bekommen, was der Film. Also in welche Richtung der Film geht. Wenn das jetzt der letzte Film mit Daniel Craig ist, kann es ja schon sehr, weiß nicht, tragisch werden oder sowas. Und vielleicht haben sie deswegen eher so die
ruhige Schiene,
klassische
ja,
Schiene.
Ja, vielleicht, haben. Ja. Kann schon sein, dass es mit einer Rolle spielt, ja.
Aber ich wollte jetzt nicht zu weit von den Oscars weggehen, aber ist immer noch, zumindest im Themenbereich da.
Ja. Sollen wir mal die Kategorien mal durch oder so ein paar anreißen? Oder?
Sollen wir vielleicht erstmal sagen, wer gewonnen hat bei unserem Spiel?
Das sollten wir ganz laut betonen.
Sollten wir nochmal nachzählen.
Ohne Scheiß.
Habt ihr nachgezählt?
Nein.
Nein,
tatsächlich. Warum nicht?
Tatsächlich haben Marcel und ich nicht nachgezählt, weil Tobi hat gewonnen.
Hallo.
Nach Tobis Zählen.
Ich wollte gerade sagen, angeblich.
Ja, tatsächlich war ich bis jetzt zu faul, selber nachzuzählen. Und irgendwie vom Gefühl her finde ich nämlich, dass es, also für mich fühlt es sich so an, als hätte ich gewonnen.
Ich fand mich eigentlich auch ziemlich gut und ich bin Letzter.
Aber ihr könnt ja, habt ihr eure denn nachgeguckt wenigstens? Also wisst ihr,
nee, ich hab
wisst
ihr was? Nee,
ich habe auch anfangs, als ich geguckt habe, so die ersten 3-4 Kategorien habe ich im Kopf noch so mitgezählt.
Ja.
Und dann habe ich den Faden verloren. Es war aber auch schwierig, im Kopf für 3 Leute mitzuzählen irgendwie und immer nachzugucken, wer jetzt wo was getippt hat, weil wir auch sehr oft unterschiedlich getippt haben.
Das stimmt, ja.
Ja.
Teilweise wusste ich auch nicht mehr ganz sicher, was ich getippt hatte.
Ja, also. Ich glaube, das ist tatsächlich auch, dass du magst recht haben, das mag ein Gefühl einfach sein.
Ja.
Also ich würde schon gerne feststellen, dass ich wirklich der Sieger bin.
Ja, du hast,
nicht sag, ich, du bist nein. nach deiner Meinung der Sieger, ne?
Nein, ich glaube, du bist tatsächlich der Sieger. Ein bisschen fader Beigeschmack ist dabei.
Auf jeden Fall.
Das ist mir vollkommen egal.
Da hast du noch Schmiergeld bezahlt.
Für Kostüm und sowas hast du noch ein bisschen bestochen, dass da.
Ich weiß
nicht, wie es läuft. Ich habe gesagt, nächstes Jahr müssen wir die Kategorien irgendwie in 2 gewichten. Oberkategorien einteilen und dann gewichten.
Ja, finde ich.
Dass, also irgendwie die Doppelzählen besser
damit,
filmen.
Damit sowas nicht nochmal vorkommt.
Damit du nicht wieder gewinnst, ja.
Damit so ein Skandal.
Kompletter Frust hier.
Ja, aber ich dachte mir wirklich so, bei den 5 Hauptkategorien hatte ich irgendwie 3 aus 5. Und insgesamt habe ich aber laut deiner Erzählung, der 6. ich aber mal vertraue, habe ich 6. Das heißt, bei den anderen 14 Kategorien habe ich auch nur 3-mal getroffen.
Aber ich muss sagen,
ich habe aber auch 3 aus 5 von den Hauptkategorien.
Okay, Tobi.
Ja. Ich glaube, wir beide haben auch nur das Gefühl, weil wir beide bei bester Film richtig
sind. Ja, wahrscheinlich.
Bester
ja,
Film sollte also 10 Punkte
geben. Und bestes Drehbuch auch.
Genau, da haben nämlich Marcel und ich beide gesagt, Parasite gewinnt dieses Jahr bei bester Film. Und Tobi glaubte das nicht.
Ja.
Ich habe halt 1917 gedacht, ja.
Ja. Und es ist anders gekommen.
Was auch cool ist,
ein guter Einstieg. Was eigentlich schon der größte Diskussionspunkt ist, ne? Wie findet ihr das, dass Parasite bester Film geworden ist?
Ja, ich hab's richtig geil. Ultra gefeiert.
Und bester internationaler, ne?
Ja. Und also beides sogar, ja.
Bestes Screenplay.
Beides sogar. Ja. Und beste Regie.
Beste Regie. Genau, 4 Oscars.
Ja. Ich habe in dem Zuge übrigens gelernt, dass der beste internationale Oscar nicht an das Filmteam geht, sondern an das Land. Wusstet ihr das?
An das Land?
Ja. Weil das so ein bisschen für die stellvertretend ist für die Filmkultur in dem Land, quasi. Also das ist quasi eine Wertschätzung der, der Struktur, der filmschaffenden Struktur in diesem Land.
Ach was.
Ja, habe ich auch nur so peripher mitbekommen.
Also hat jetzt Südkorea einen Oscar.
Ja genau, der Bong Joon-hun oder Bong Joon-ho?
Ho
hat 3 Oscar und Südkorea hat einen.
Okay.
Das ist weird irgendwie.
Ich würde gerne mal jetzt eine Liste haben, welche Länder alles dafür einen Oscar jetzt haben. Finde ich gerade spannend.
Also wir haben auf jeden Fall auch einen.
Bestimmt, ja.
Ja, für das Leben der anderen.
Ah, okay. Weiß einer noch, wer letztes Jahr internationalen Film gewonnen hat?
Vor 2 Jahren war Roma.
Aber Roma
vor 2 Jahren war,
glaube ich, oder? Letztes Jahr?
Nee, letztes Jahr war Roma. Ja,
letztes Jahr Roma, ich meine.
Nice.
Nice. Ja, aber das war ja auch die Debatte, weil bisher ja es ja nie so war, dass ein Film der beste internationaler Film war, auch bester Film war.
Überhaupt, dass ein nicht-amerikanischer Film einen Film bekommt.
Was sicher das Gleiche ist.
Um das nochmal herauszustellen.
Wenn man nachdenkt, ist das ja genau dasselbe.
Das Einzige, was ich mich dann schon gefragt habe, ist, ob die Academy das vielleicht sogar so als Befreiungsschlag gesehen hat. Weil die ja immer wieder in Kritik standen, dass es so ein Geschacher ist des Films. Und dieses Mal haben sie wirklich, wirklich Parasite einfach alles gegeben, weil der Hype so groß war. Ist auch alles berechtigt, ist auch richtig. Ich frage mich nur, ob die richtigen Motive dahinter stehen.
Ja. Das denke ich mir aber auch teilweise bei den Nominierungen, wenn die da Kritik bekommen, dass zu wenig, also dass nur Weiße nominiert werden und sowas.
Oder keine Frauen.
Dann hat man teilweise das Gefühl, dass die deshalb ultra viele da reinhauen.
Dass sie Quoten erfüllen müssen, ne?
Ja.
Das war dieses Jahr bei der Verleihung auch wieder oft Thema bei irgendwelchen Reden und Ansprachen. Dass halt wieder nur Männer für beste Regie nominiert waren, wieder keine Schwarzen nominiert waren für irgendwelche Hauptrollen oder Nebenrollen. Und ja, war wieder sehr präsent. Ich kann es auch langsam nicht mehr so richtig hören, aber es hat seine Berechtigung.
Ja, es muss
leider. Es hat seine Berechtigung, Aber es ist irgendwie so, keine Ahnung. Ich würde mir wünschen, dass es sich jetzt einfach mal ändert und dann auch gut ist.
Ja.
So, es nervt mich mittlerweile ein bisschen, dieses leidige Thema. Aber
auf jeden Fall. Das ist nämlich immer das Problem, finde ich, dass man, also was man sich wünscht, ist, dass das überhaupt keine Rolle spielt.
Genau.
Ja. Weder die Hautfarbe noch das Geschlecht noch irgendwas.
Ja.
Und oft ist es dann verständlicherweise, wenn dagegen vorgegangen werden soll, dass es in eine Richtung extrem geworden ist, dass man eine Extreme in die andere Richtung einschlägt. So. Und das ist halt teilweise anstrengend, weil du denkst, so, ja, aber mit Quoten oder sowas funktioniert das doch auch nicht. Weil
genau.
Das basiert dann auch nicht auf dem wirklich objektiven.
Auf der Leistung oder
Qualität, ja, genau. Aber ja, sie sind noch nicht da. Also sie pendeln sich da so ein bisschen ein.
Ja, nee, eigentlich ja nicht. Das ist ja genau das
ja,
Problem. So, dieses Jahr war es ja wieder.
Was ich letztes Jahr zum Beispiel Moonlight, die sehr viel abgeräumt haben.
Ja, das stimmt.
Aber nicht bester Film.
aber war das letztes Jahr? Nee, das war vorletztes Jahr. Weil letztes Jahr war Green Book bester Film.
Ja. Ah ja.
Und davor war Moonlight, also oder La La Land.
Man weiß es nicht.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Aber ich meine, wie gesagt, das Thema gibt es jetzt so seit 3-4 Jahren richtig groß, immer bei den Oscars. Das kam ja, glaube ich, vor 3 Jahren so das erste Mal halt auf. Ja, aber seitdem auch immer wieder irgendwie.
Ja.
Aber ich finde es halt auch schwierig, weil du hast schon recht, über eine Quote kann man es halt nicht machen.
Nee, finde ich auch nicht.
Ist ja eigentlich ähnliches Thema wie die Frauenquote in den Aufsichtsräten und so weiter, ne?
Ja, also genau.
Das geht in die gleiche Richtung.
Ja, voll.
Ja.
Wo ich mir auch denke, ja, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also auch als Frau würde ich ja nicht den Job haben wollen, weil ich eine Quote erfülle.
Ja, genau.
Sondern weil ich jetzt sage, okay, ich bin einfach die Beste für den Job.
Genau, ja.
So, das ist hat dann immer so einen Beigeschmack irgendwie, finde ich.
Auf jeden Fall.
Und den sollte es nicht haben. Also ich gebe dir recht, es sollte ja so sein, dass es einfach keine Rolle spielt.
Ja.
Aber dahin zu kommen ist gar nicht so einfach.
Ja, klar, vor allem wenn die Systeme sich da so übelst
Aber ich glaube,
eingeschakert haben so.
Ja, ich glaube, im Film ist das Problem eigentlich schon halt viel eher. Also nicht bei den Nominierungen, sondern bei den Filmemachern generell.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Weil da dann halt einfach schon total viel entsprechend einer bestimmten Vorstellung besetzt wird.
Ja.
Und dann hast du halt am Ende nur die Auswahl zwischen den Leuten und oder hast dann halt Filme, die einfach qualitativ nicht auf dem Standard sind.
Ja.
Wo dann vielleicht mutiger besetzt wurde, aber die halt nicht so große Produktionsfirmen dahinter haben, die eben den Profit in erster Linie sehen.
Ja.
Und die werden dann halt nicht dafür belohnt, weil es dann qualitativ nicht heranreicht an die großen Produktionen. Und dann bist du halt in diesem Teufelskreis so drin irgendwie.
Es ist auch ein bisschen die Sache einfach, dass es auch ähnlich wie in den Naturwissenschaften, dass einfach, glaube ich zumindest, ohne jetzt Zahlen zu haben, das direkt belegen zu können. Aber
wir haben Fakten hier immer.
Genau, das ist ja Filmpalaver. Aber ich vermute einfach mal, dass hinter der Kamera prozentual wesentlich mehr Männer einfach arbeiten als Frauen. Also was Kameramänner, Cinematografen angeht, was Regisseure angeht. Das mag vielleicht daran liegen, dass die Branche auch abschreckend ist für Frauen, das kann sein. Dass irgendwie es auch schwerer ist, da reinzukommen. Aber es ist auf jeden Fall, sag ich mal, die logische Konsequenz, wenn im Endeffekt bei Awards mehr Männer nominiert werden, wenn die Branche quasi dadurch dominiert ist.
Ja.
Das ist ähnlich halt dann wie zum Beispiel jetzt an meinem Lehrstuhl die Frauenquote von Doktoranden in Ingenieurswissenschaften. Die ist verschwindend gering, aber einfach, weil es auch wenige Frauen als Studenten gibt.
Bist du die Einzige?
Burn. Oh
yeah. Ja, aber also so aus Erfahrung muss ich auch sagen, bei den Filmprojekten, wo ich mit dabei war, ist es sehr klassisch tatsächlich. Also ich finde, bei Regie oder Drehbuch, da geht's noch. Dafür interessieren sich auch viele Frauen. Aber wenn du so Departments hast wie Ton oder Kamera,
oder
das ist sehr männerdominiert. Ne? Genau. Und auf der anderen Seite hast du Kostüm und Make-up, Style, Haare, sehr frauendominiert. Es ist halt da noch sehr konservativ, so die Rollenverteilung.
Ja.
Tatsächlich. Also.
Ja, eigentlich müsste es grob, sag ich mal, wenn 70% Männer in dieser Kategorie sind und 30% Frauen, sollte das ungefähr so, finde ich, auch bei den Nominierungen sein. So nicht als Quote, aber so als
Tendenz. Müsste ja theoretisch dann repräsentativ
gesehen. Genau, ja. Im Schnitt über mehrere Jahre sollte man ungefähr grob das rausbekommen. Weil sonst hast du schon, wenn es dann immer 90-10% ist, dann hast du einen begründeten Verdacht, dass da irgendwas nicht so ganz richtig läuft.
Ja.
Im Schnitt über mehrere Jahre und nicht
genau. Nicht mal
jedes Jahr,
ein Jahr irgendwie.
Genau.
Genau, aber wenn du jetzt irgendwie 100 Regisseurinnen hast auf 1000 Regisseure, dann ist das Problem natürlich, ja, schweres Wort, dann ist da das Problem natürlich, aber dann ist es dämlich zu sagen, ja, wir packen genauso viele Frauen, ehren wir als Nominierung irgendwie Männer. Ich finde, also,
ja.
Rein von diesem Quotengedanken nochmal. Aber naja, sollen wir mal weiter zischen?
Ja, es ist auch ein schwieriges Thema. Ist
politisch hier heute.
Ja, aber ich finde es ein spannendes Thema eigentlich.
Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
Und es hat ja auch durchaus mit den Oscars zu tun, wie gesagt, weil es ist ja Thema seit ein paar Jahren. Also sowohl Frauenquote als auch Verteilung zwischen weißen und schwarzen Schauspielern oder Regisseuren, wie auch immer.
Ich glaube aber, dass es besser werden
wird. Ich glaube, es war dieses Jahr die Regisseurin von Little Women, Greta Gerwig.
Ja.
Die, wo so kritisiert wurde, dass sie wirklich nicht für den Regie-Oscar überhaupt nominiert wurde.
Mm.
Ich habe Little Women immer noch nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das wirklich diese Kritik wirklich begründet ist.
Aber ist überhaupt schon lange raus hier in Deutschland? Ich glaube nicht, oder?
Ja, ist im Januar aber, glaube ich, rausgekommen, oder?
Ja, 2-3 Wochen ist er jetzt raus.
Ja. Ist schon meine Schuld.
Ich würde den auch noch gern sehen. Und ich, Niklas ja sowieso, ja.
Ja, genau.
Wegen Sascha, wie heißt sie?
Saoirse Ronan.
Wie Niklas Reck am Grinsen ist.
Ja, jetzt übertreibt man nicht. Ich finde nur, dass die
Niklas was ganz hoch.
Aber ich habe übrigens, was ich hardcore gedacht habe, als ich letztens nochmal Galadriel gesehen habe in irgendeinem Post bei irgendeinem.
Galadriel von Herr der Ringe?
Von Herr der Ringe.
Okay.
Ja. Und die Saoirse Ronan sieht so hardcore aus wie so eine Elbin aus Herr der Ringe. Aber egal.
aber
wir mussten Herr der Ringe noch irgendwie einbauen.
Und da haben wir es. Wir verwenden
tatsächlich die besten Brücken, aber bei den letzten beiden
war es nicht mit dabei.
War es nicht auch mit dabei.
Oh.
Da haben wir.
Obwohl, bei den Oscars zum Beispiel. Bei der Oscar-Folge, ja,
hatten
weil
wir's,
da haben wir Herr der Ringe mit so vielen Nominierungen.
Oh, scheiße, müssen wir die nochmal anhören. Wahrscheinlich irgendwo, durch die Hintertür noch so reingeschlängelt.
Ja. Irgendwann kommt auch der Herr der Ringe-Podcast.
Ja.
Wir sind ganz, ganz kurz davor.
Also, beste Film haben wir jetzt quasi abgehakt.
So, weiter geht's. Willkommen beim 3-Stunden-Podcast.
Ja, aber ich dachte so, die Hauptkategorien können wir wenigstens mal durchgehen, was so da die,
ja,
die Wins angeht. Und ja, ich habe hier als nächste Hauptkategorie direkt
Regie.
Beste Regie, ja, tatsächlich.
Und nochmal.
Nochmal Parasite.
Ja, das habe ich tatsächlich überrascht. Das, ich also, auch. Wie gesagt, bei Drehbuch und bester Film hatte ich es ja auch getippt. Aber bei beste Regie hätte ich nicht gedacht, dass er den bekommt. Was da hättest du denn gedacht? Getippt? Joker.
Ah ja, okay.
Dass sie da was Amerikanisches nehmen. Aber da waren sie dann irgendwie auch konsequent, sage ich mal.
Ich finde, den auch zu geben. Die Kategorie bester Film und beste Regie, irgendwie ist sie immer stark gekoppelt gedanklich
bei ich mir. Auch, ich frage mich auch, was für beste Regie tatsächlich die Kriterien sind.
Ich frage mich, ob ja, die generell wirklich Kriterien haben. Oder ob ja, das alles bei denen nach Gefühl geht.
Weil, also kann woran sein, ja, orientiert sich denn beste Regie? Wenn die Schauspieler gut spielen, ja, okay, dann hat der Regisseur seinen Job gut gemacht. Wenn das Bild gut aussieht, ja, aber das hat ja auch der Kameramann ein bisschen mit zu verantworten. Aber klar, die Regie auch irgendwie.
Ja.
Also
ja,
die Regie ist ja quasi so ein übergeordneter Faktor über allem.
Ich könnte mir vorstellen, dass beste Regie quasi sehr nochmal das Handwerkliche vom Film ein bisschen in den Fokus rückt. Also wie das alles umgesetzt wurde quasi. Und bester Film noch, warum lachst du so, Tobi? Sorry. Tobi kriegt den kompletten Lachanfall hier gerade links.
Und bester, das falsch verstanden.
Bester Film noch ein bisschen das Umfeld und die Thematik mit reinnimmt. Weißt du, was ich meine? Also beste ja, Regie könnte auch jemand bekommen, der eine stumpfe Thematik hat, aber einen super Film daraus gemacht hat. Bester Film hat es schwierig. Da muss irgendwie eine tragende Thematik sein, die quasi eine Relevanz hat.
War ja, zumindest in den letzten Jahren, wenn ich mich so immer, immer so, ja. Das ja, stimmt.
Haben ist immer jetzt nur Filme, so mein Gefühl, wie man das unterscheiden könnte.
Ja. Ja, vielleicht. Aber ich finde es trotzdem schwer. Also.
Ja, ist richtig.
Ich finde es schwer, beste Regie zu definieren.
Ja.
Wie gesagt, weil das ja irgendwie auf alle Departments so ein bisschen Einfluss hat. Deswegen.
Deshalb finde ich, ich finde es relativ ähnlich mit bester Film irgendwie.
Ja.
Ich finde es schon nah gekoppelt. Wenn du aus einem scheiß Drehbuch einen hammergeilen Film machst, dann hast du eine geile Regiearbeit gemacht. Das kann man sagen, finde ich. Aber.
Ja. Ja, ja, das ist richtig.
Es aber dann finden
es
halt
meistens noch so eine Kategorie mit Scheiß-Drehbuch.
Ja, Scheiß-Drehbuch, aber guter Film.
So ein richtiger Diss mit dem Drehbuchschreiber.
Also die Kategorie Gold aus Scheiße.
Aber ja, das finde ich auch so eine Sache. Ne? Drehbuchautoren werden zum Beispiel in Deutschland ganz oft gar nicht mit geehrt bei vielen Preisen.
Was so frech ist.
Das war irgendwie letztes Jahr auch ganz groß in der Kritik. So, weil ich auch denke, okay, die leisten so einen riesigen Bärenanteil an ja, so einem fertigen Film.
Ja.
Weil die komplette Grundlage einfach
ja, das ganze geben. Fundament ist Drehbuch.
Genau, das ganze Fundament ist einfach das Drehbuch und die werden ja, einfach gar nicht berücksichtigt. Das fand ich schon auch.
Ja, ich glaube, weil in der Wahrnehmung vieler Menschen, die sich nie damit beschäftigt haben, die verstehen einfach nicht, dass im Drehbuch quasi alles drinsteht. Also
alles.
Ja, ja, de facto ja, wird danach das umgesetzt, was im Drehbuch steht. Und die ganze
ja, mit leichten Abänderungen, klar, so, aber
ja,
klar. Die Basis, definitiv.
Ja, ich meine, es gibt dann immer Unterschiede. Manche Regisseure lassen ja auch mehr Improvisation zu und die sagen dann, okay, das Feeling vom Tag, Quentin Tarantino ist ja bekannt dafür, der sagt so, okay, wir müssen gucken, wie wir uns heute fühlen. Und so wird die Szene dann so ein bisschen organisch, so, was ja auch richtig ist. Aber das Fundament ist trotzdem das Drehbuch. Also.
Ja, aber auch da ist es spannend, weil in manchen Drehbüchern steht mehr, an manchen weniger drin. Das finde ich auch witzig. Also manche Drehbücher.
Anweisungen, oder?
Genau, zum Beispiel. Also manche Drehbücher sind sehr, sag ich nicht, nenn es mal kleinkariert, da steht quasi alles bis ins Detail drin, von wegen schaut ihn traurig an oder lächelt
ja, okay,
und wir sind da und da zu der und der Uhrzeit und ne, also sehr konkrete Anweisungen
ja,
und manche Drehbücher sind wirklich nur der pure Dialogtext, sodass du dir alles drumherum quasi selber bauen musst.
Finde ich fast besser.
Ja, ist es auch.
Kannst du wahrscheinlich besser Schauspieler nur dich genau, dabei fühlen. Ne?
Weil du hast halt mehr ja, Freiheit, weil dieses, wenn da irgendwo steht, lächelt oder kämpft mit den Tränen, hast du halt direkt eine Richtung und direkt eine Vorgabe irgendwie, ja, wo du denkst, okay, und es ist dann schwieriger, sich davon wieder zu lösen, wenn man das da schon einmal gelesen hat quasi.
Das war eigentlich nur notwendig ja, in Szenen, wo einfach wenig gesprochen wird. Ich denke jetzt gerade an Drive,
ja,
wo der Hauptdarsteller im ganzen Film vielleicht 7 Sätze sagt.
Klar, da musst du halt irgendwie beschreiben, wodurch sich die Szene trägt, ja, so, genau, was da der Inhalt ist. Aber
er guckt halt cool.
Ja.
Holzstück
rum. Ich stell mir das gerade vor, wie Niklas Winning-Refn als Regisseur bei Drive am Set. So Leute, ihr habt alle Dialog. Ryan, Du machst einfach das, was du immer machst.
Sehr gut, Ryan.
Sehr gut, Ryan. Sag perfect, einfach gar Ryan. Nichts. Guck einfach dramatisch in der Ghetto.
Sehr gut. Und es funktioniert leider.
Ja.
Ja. Okay. Ich hatte noch bei...
Ich bin schön, wie wir immer abschweifen von den Themen. So, habe ich so komplett weg auf einmal.
Abschweifen können wir.
Aber ich finde, bei der Kategorie bester Regie kann man auch ein Thema ansprechen, was schon interessant ist. Da war ja auch The Irishman nominiert. Martin Scorsese.
Und wir können allgemein dann über Irishman und die Oscars reden, ja.
Genau, ja. Weil das finde ich... ich habe nämlich gedacht, vielleicht wird da nochmal das von Martin Scorsese gewürdigt in bester Regie, dass er quasi diesen nochmal so einen epochalen Mafia-Film gemacht hat mit fortgeschrittenem Alter. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe danach ein Meme gesehen, dass er fast eingepennt ist. Während
der er sah auch bei der Verleihung, er wurde ja ein paar Mal eingeblendet, er sah auch wirklich mittlerweile schon echt alt aus, muss man sagen. Also schon in die Jahre gekommen.
Ich habe bei so einem Recap gesehen, wie Eminem da war und dann der so geguckt hat, dann wurde der bei dem eingeblendet und der sah einfach so verwirrt und alt aus.
Ja, ja.
Wo bin ich, ja?
Er konnte mit Eminem nicht so viel anfangen.
Ja. Wer ist das? Ja. Was sind diese jungen Leute heutzutage?
So, ja. Mann.
Eminem selbst schon 50 Jahre. Ja. Ja, die Sache ist nämlich, Irishman war für 10 Oscars nominiert.
Das ist erstmal viel.
Und hat keinen bekommen.
Das ist wenig. Das ist eine ziemliche Enttäuschung tatsächlich für die.
Ich frage mich halt, ob es eine Klatsche ist für den Film oder für Netflix.
Das frage ich mich auch tatsächlich. Vielleicht war das eine richtige Ansage an Netflix.
Aber Marriage Story, ja okay, hat auch nur einen bekommen.
Vor allem, hat nur beste Nebendarstellerin bekommen.
Weil Tobi uns ja noch im letzten Podcast erzählt hat, dass Netflix 100 Millionen in die Werbung für Oscars reingesteckt hat, anstatt den üblichen 20 Millionen. Das ist natürlich schon
ein Backslap schon
mit der Rückhand.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich eiskalt gegen Netflix geht oder ob das wirklich teilweise Pech war. Ja, hin und wieder bist du ja in ganz vielen Kategorien dabei, aber knapp vorbei.
Ja.
Das denke ich mir eh ganz oft auch bei den Schauspielern, wie blöd, dass jetzt, wenn du da immer wieder nominiert wirst und dann knapp vorbeikommst. Und kann ja auch sein, dass das der das Part war.
Finde ich tatsächlich auch mit das Brutalste, wenn du als Schauspielerin, nehmen wir mal Scarlett Johansson, ist ein gutes Beispiel dieses Jahr, in zwei Kategorien nominiert, wirklich ein super schauspielerisches Jahr abgeliefert, also wirklich 1A Arbeit, wirst für die Oscars nominiert. Es gibt aber in beiden Kategorien halt eine Person, die besser war.
Ja.
Und du hast diese Chance nur einmal im Jahr. Und es ist auch nicht so einfach, Rollen zu kriegen, die dich überhaupt qualifizieren für die Oscars, weißt du?
Ja. Und du hast den besten Job überhaupt schon gemacht, ne?
Ja, das ist halt das, genau. Das ist, das muss
du kannst ja nicht mehr rausholen in dem Sinne, sondern sie hatte das Beste daraus gemacht. Also,
Deshalb gucke ich tatsächlich jetzt mittlerweile auch immer oft auf, ist so oft nominiert und nicht hat so viele Oscars. Also die Nominierungen sind, finde ich, auch definitiv ausschlaggebend.
Ja. Was
und
auch ein bisschen für die nicht, Konsistenz deiner Kunst steht, ne?
Ja.
Ich meine, Leonardo DiCaprio war schon eine Legende, als er 5-mal nominiert war und noch keinen Oscar hatte.
Ja. Oder 10-mal nominiert. Es war ja auch so, dass es wirklich Bewegungen gab, die gesagt haben, so jetzt gebt ihm seinen Oscar, so er hat es mehr als verdient.
Und es gibt das Argument, dass der für Revenant eigentlich den Oscar nicht bekommen hätte müssen.
Das Argument hat auch Bestand, finde ich.
Ja, das war so eine Akkumulation von vielen Jahren Leiden,
die dann irgendwann belohnt wurden.
Und dann denke ich mir, für die ganzen anderen 4, die da nominiert werden,
tut
es mir dann leid. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber.
Aber er hätte einfach vorher schon einen gewinnen müssen, finde ich. Aber naja.
Es gibt halt nur einen, das ist halt hart.
Ich finde, das führt uns schön zu Brad Pitt.
Okay.
Ja, da habe ich mich im Nachhinein ein bisschen geärgert. Ich habe ja da getippt auf Anthony Hopkins als bester Nebendarsteller in Die zwei Päpste. Und Anthony Hopkins war nicht mal da. Der saß nicht mal im Publikum.
Der wusste das nicht.
Und da dachte ich dann schon, oh.
Weißt du warum?
Nee, ich weiß nicht warum. Also, okay. Aber er war halt ausgegraut und es gab halt quasi kein Live-Bild von ihm. Also du hast ja dann immer, dass du dann die Kandidaten noch mal so im Live-Bild alle nebeneinander siehst.
Ja, ja.
Und dann kommt And the Winner Is und dann wird ein Bild halt groß.
Ja.
Und da war er unter anderem, da war noch jemand tatsächlich auch nicht da, ich weiß gar nicht mehr wer. Aber er unter anderem halt nur so ein graues Bild. Wo ich schon dachte, okay, dann wird das wahrscheinlich nicht.
Ja, ich weiß nicht. Ich fand, Brad Pitt hätte eigentlich schon viel früher in seiner Karriere einen Nebendarsteller-Oscar bekommen. Für Fight Club.
Ja, aber dachte ich mir genau, das dachte ich mir auch wieder. So, das ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir denke, wenn ich das vergleiche miteinander, die Leistungen, fand ich ihn bei Fight Club 1000-mal stärker.
Oder Seven Monkeys.
Als jetzt in dem Film,
Ist das Seven Monkeys? 11 Monkeys? Seven Monkeys?
Ich kenne den Film 12 Monkeys.
Ja.
mit Bruce Willis, meinst du?
Ach, und der andere Film ist ja 7. So,
7.
Jetzt habe ich es zusammen.
Ah, ja. Aber ich wollte sagen, spielt er bei 12 Monkeys überhaupt mit?
Ja, ja. Da ist Brad Pitt dabei, tatsächlich.
Der ist ja schon ein richtig alter Film auch.
Ja, da ist der dieser Verrückte.
Okay. Ich denke da immer nur an Bruce Willis. Und dann, ja,
es gab diese Phase, wo Brad Pitt wirklich klasse Filme gemacht hat. Also, er hat sowieso gute Filme gemacht, aber mit 7... Fight Club und 12 Monkeys, das war so eine Zeit, da hätte der einen Oscar bekommen müssen tatsächlich, weil der war phänomenal da in der Zeit.
Ja, das stimmt.
Der ist auch jetzt noch gut. Also ich fand den in Once Upon a Time in
Hollywood. Der war super, aber
nicht ja, aber überragend. Bester Nebendarsteller des Jahres von allen Filmen.
Vor allem, und wenn ich dann so einen Al Pacino von Irishman sehe.
Hat einer von euch die Dankesrede bei den Golden Globes von Brad Pitt gesehen?
Nee.
Da sagt er so, ja, ich musste in Once Upon in Hollywood einen kiffenden, chillenden Typen mit freiem Oberkörper spielen. Das war sehr hart.
Das finde ich auch wiederum ziemlich witzig, muss ich sagen.
Ja, ja, der ist cool. Die Rede war auch super. Aber ist halt wahr. Der spielt halt so einen entspannten Dude. Der schafft es, diese subtile Weirdness von einem Charakter tatsächlich darzustellen, weil er irgendwie seine Frau da so um die Ecke gebracht hat. Spoiler-Alarm.
Ja, aber das kommt ja auch schon im ersten Drittel des Films irgendwann so.
Ich glaube, so wird das sogar vorgestellt, Sprache. Oder? Fast.
Aber es kommt wieder, aber es ist
auch nicht dramatisch. Genau. Ich weiß nicht, ob der dafür einen Oscar verdient hat. Weiß
ich wirklich nicht. Also ich finde wirklich nicht. Wie gesagt, ich hatte ja auch was anderes getippt und ich fand da zum Beispiel Anthony Hopkins in Die zwei Päpste schauspielerisch stärker und tragender.
Ja, oder Al Pacino. Oder
Joe Pacino, eindeutig auch.
In Irishman. Ja. Ja, also zumindest Joe Pesci nicht dann mal noch einen Oscar reinzudrücken, come on.
Ja.
Weil der hat für die Rolle, der hat das wirklich verdient gehabt. Also der hat das so super gespielt.
Ja.
Al Pacino auch.
Ja.
Aber der hat ja schon einen für Duft der Frauen.
Ja, wobei das ja eigentlich keine Rolle spielen sollte. Aber
ja, ich weiß. Sollte.
Aber ja.
Ist richtig, genau das Gegenargument von dem, was wir eben
genau, Quoten erfüllen.
Ja, aber besser, tatsächlich besser als Brad Pitt für Once Upon a Time in Hollywood,
finde ich. Ja, finde ich auch. Wie gesagt, ich fand das auch, Brad Pitt meinte auch selber am Anfang auf dem roten Teppich, dass er selber nicht glaubt, dass er den Oscar dafür kriegt. So, weil er halt darauf angesprochen wurde, ja, und Golden Globe gab es ja schon, jetzt gibt's wahrscheinlich einen Oscar. Und er meinte so, nee, ich glaube, das geht heute Abend in eine andere Richtung. Ich meine, klar, die sind immer bescheiden, aber ich habe sie mit dem wirklich ein bisschen geglaubt. Also der meint das schon recht glaubwürdig. So.
Ich würde ihm das auch glauben. Ich find's auch lustig, wenn er so nach Hause gehen soll.
So, ich habe da nicht verdient, das aber, echt, aber danke. Das ist
echt weird.
Ja.
Leute, das war so, weil ich mit dem Quentin eben so nebenbei war. Ja. Und dafür kriege ich jetzt einen Oscar.
Ja.
Ja. Naja. Das war bester Nebendarsteller.
Gehen wir zum Hauptdarsteller.
Genau, Tobi. Wer hat gewonnen?
Joker Boy, Joaquin Phoenix.
Genau.
Vollkommen, ja, haben wir alle auch getippt, glaube ich. Da waren wir uns sehr einig und finde ich auch vollkommen zurecht.
Ja.
War einfach geil.
Gibt es wenig Diskussionen.
Ich weiß eh nicht, ob Joker hat man, glaube ich, auch ganz gute Chancen.
Offensichtlich, sich, ja. Ne?
So allgemein.
Gibt es auch wunderschöne Memes zu, wo...
Boah, ich fand ein Meme ein bisschen krass, dieses SpongeBob-Meme. Habt ihr das gesehen? Thaddäus in seinem Haus drin steht und durch die Gitter guckt, wie Patrick und SpongeBob draußen Spaß haben. Und dann steht irgendwie drüber, Jared Leto watching Heath Ledger and Joaquin Phoenix winning an Oscar for Joker. Aber da dachte ich so, finde ich ein bisschen makaber, weil Heath Ledger steht jetzt nicht draußen und spielt freudig mit. Also so dachte ich mir so,
Ja, aber da gab es sehr viele Memes, die in die Richtung gingen.
Ja.
Ja, verdient. Haben wir alle drei predicted und ist eingetreten.
Richtig gemacht.
Hat Joaquin Phoenix auch mal verdient, weil ich fand's, ich finde auch da, wo wir schon von alten Filmen reden, weil ich finde auch da ist es nämlich so, ich fand ihn bei Walk the Line halt schon überragend gut und hat ja auch damals, ich glaube Michelle Williams war es, ne? Hat auch den Oscar bekommen als beste Nebendarstellerin für den Michelle Film.
Williams.
Nee, aber wie hieß sie denn? Ich bringe die immer durcheinander.
Ist das Rachel McAdams?
Nein. Nee. Fuck.
Ja, ich weiß es gerade auch nicht mehr. Ich denke immer Michelle Williams, aber es ist nicht Michelle Williams, glaube ich. Aber egal, jedenfalls.
Ich habe Walk the Line letztens nochmal gesehen, ich müsste es eigentlich
wissen. Oh, ich finde den richtig geil.
Ja, und da fand ich ihn nämlich schon so überragend. Da war er auch nominiert und da hätte er dann auch, finde ich, verdient gehabt.
Und Reese Witherspoon.
Ah ja, stimmt.
Tatsache.
Die war es, genau.
Miss Spitzeskin.
Und die hatten halt bekommen und er nicht. Und da dachte ich mir auch schon so, also wenn sie ihn bekommt für den Film, müsste er ihn auf jeden Fall auch bekommen.
Wer hat ihn da in dem Jahr bekommen stattdessen?
Das ist eine gute Frage.
Das wüsste ich auch nicht.
Das müsste man sich nochmal, ist ja schon was älter, der Film.
Ja, ist richtig, ja. Weil ich fand den, der war so geil.
Ja, vor allem, die singen ja auch selber und alles. Ja. Also das
hatte ich da auch erwartet. Aber dafür jetzt immerhin.
Ja, und aber da finde ich zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, dass es jetzt nicht so nachträglich quotenmäßig, sondern er hat ihn jetzt auch einfach wieder verdient.
Ja, definitiv.
Und er hat auch zwischendurch Filme gemacht, wo ich sage, der ist auch da, der war ja auch für The Master nominiert zum Beispiel. Mhm. Und bei Her fand ich ihn auch richtig gut. Also der liefert einfach seit Jahren unfassbar hohe Qualität ab.
Und vor allem vollkommen verschiedenes Schauspielen.
Ja.
Wenn du an Her schon denkst und jetzt an Joker.
Ja.
Richtig geil.
Also der Mann hat es echt drauf.
Und oh, was, finde ich, die seine Ehrung noch so einen interessanten Spin gibt, dass jetzt tatsächlich die Superheldenfilme de facto so im Kunstkino angekommen sind, so ein bisschen. Also Kunstkino ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber sag ich mal, in dem wirklichen Kino, also in den wirklichen Filmen, nicht in den Blockbustern, Sommer gigantonomisch.
Das hast du dir schon lange überlegt, das Wort.
Aber kurz Wüste in meinen Gedanken.
Ja, aber ich finde es eigentlich gut, dass das beides bedient momentan. Ja. Also du hast diese Blockbuster-Filme, wo es einfach nur Fratzengeballer ist. Ja. Aber du hast eben auch die, die wirklich dann mittlerweile eine inhaltliche Tiefe haben.
Ja.
Ich fand auch die Avengers-Filme jetzt mit Endgame und so tatsächlich qualitativ viel besser als einige andere Superheldenfilme. Die waren noch superheldenlastig, auf jeden Fall. Ja. Aber die hatten trotzdem auch eine gewisse Tiefe und einen gewissen Inhalt
dabei. Ja, auf jeden Fall. Wenn du das vergleichst mit den Fantastic Four-Filmen oder auch die ersten X-Men hatten meiner Meinung nach noch eine sehr oberflächliche Struktur.
Also ich finde auch die ersten, also einige von den ersten Marvel-Filmen auch.
Ja, das hat sich tatsächlich mit Iron Man geändert.
Mit Iron Man. Der erste Iron Man, aber die zum Beispiel Iron Man 3 ist auch wieder scheiße.
Das stimmt, ja. Aber die haben es dann geschafft, so zum ersten Mal so Figuren zu etablieren. Auch einfach, weil sie dieses Konzept von diesem geteilten Universum hatten, wo man den Charakteren, also manchen Charakteren, halt wirklich gutes Character-Arcs geben konnte über einen Zeitraum. Manchen, nicht allen.
Ja, ja.
Aber bei manchen haben sie es geschafft.
Marcel, wer hat denn die beste Hauptdarstellerin gerockt?
Renée Zellweger.
wahrscheinlich gerockt.
Ja, Renée Zellweger für Judy. Wie gesagt, kann ich leider wenig zu sagen, weil ich Judy noch nicht gesehen habe.
Same.
Deswegen kann man das schwer beurteilen. Aber war ja auch bei allen so ungefähr um Zettel. War so der einfache Pick, Tobi, den du auch wieder gewählt hast.
Ihr so Blödsinn, was anderes.
deswegen. Wobei ich tatsächlich gehört habe, dass so die Favoritinnen waren halt Renée Zellweger und Scarlett Johansson. Tatsächlich.
Ja, das,
Dann hatte ich noch mal kurz Hoffnung, dass vielleicht mein Tipp doch durchgeht, aber.
Warst du auch bei Marriage Story?
Marriage Story.
Ja.
Ja. Aber ich fand tatsächlich, ich hatte Renée Zellweger gar nicht mehr so auf dem Schirm. Die so als Mensch, als Person. Tatsächlich. Ja. Und ich fand sie auch irgendwie ein bisschen komisch, ich weiß nicht.
Ja, weil die keine Emotionen mehr zeigen kann, weil die voller Botox ist.
Ja, genau.
Das habe ich mir auch gedacht.
Sie wirkte super unnatürlich und.
Aber die sieht schon seit Jahren so schlimm aus.
Ja?
Ja.
Ich habe die seit Jahren nicht mehr gesehen, deshalb.
Und die dann die funktioniert außerhalb der Leinwand überhaupt nicht mehr, weil die.
Die hat auch eine sehr eigene Stimme, was ich erstmal nicht schlimm finde. Also das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal so, aber so eine kratzige Stimme. Aber so dieses Gesamtbild wirkt, wie du schon sagst, irgendwie nicht stimmig. Ist irgendwie
ich will kurz eine Frage dazwischen schmeißen. Habt ihr irgendeine Schauspielerin oder einen Schauspieler, von der ihr wirklich die Stimme nicht ertragen könnt? Ich habe nämlich jemanden.
Ja, aber ich weiß gerade nicht wer. Ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendwo eine Stimme gibt.
Es gibt eine Person, die bringt mich zur Weißglut, wenn die redet.
Die englische oder deutsche Synchro?
Die deutsche.
Ich finde tatsächlich.
Und es ist eine deutsche Schauspielerin.
Okay. Deutsche Schauspielerin, okay. Ja. Weil ich finde zum Beispiel die Stimme und auch Synchronisation, weil sie sehr ähnlich sind, von Adam Sandler immer furchtbar.
Ja.
Finde ich immer ganz furchtbar.
Der klingt immer so, als hätte er die Nase zu und ich weiß
auch nicht. Ja, der klingt auch immer einfach hohl irgendwie.
Ja.
Mag ich auch nicht so gerne.
Also finde ich, die zum Beispiel kann ich.
Das ist ein super Beispiel.
Ja. Kann ich echt nicht gerne hören. Aber welche Schauspielerin?
Ich kann Diane Krüger fast nicht ertragen, wenn sie redet. Es ist besser geworden. Aber wenn ich mir Troja angucke und die redet, krieg ich fast einen Herzkrabbaster. So wütend werde ich. Weil die redet, als würde die einen Schlaganfall bekommen, während die redet. Ich weiß, ich bin da ein bisschen eigen, aber tatsächlich.
Voll im Rampage-Mode.
Ja, es gibt die Szenen, Intro ja, wo die mit dem Orlando Bloom, also Paris, im Schlafzimmer redet.
Am Anfang relativ früh,
meinst ja, du? Ja, so viel redet die ja Gott sei Dank nicht im Film. Aber die ist ja nur da, hübsch auszusehen. Aber die redet dann, aber mein Vater wird mich dann töten oder so. Und du denkst so, ein bisschen Emotionen, Frau. Das ist ein großer Film hier.
Beste Regie, Niklas Degenkamp.
Ja, ohne Scheiß. Also Diane, aus dem Nichts hatte ich zum ersten Mal einen Film von Diane Krüger, wo ich mit ihr sehr gut leben konnte. Also mit ihrem stimmlichen Beitrag. Aber bei Troja bringt die mich jedes Mal zur Weißglut.
Und bei den Inglourious Basterds?
Fand ich auch schlimm.
Fand ich ganz, ganz schlimm.
Irgendwas an ihrer Stimme triggert wirklich alles in meinem Hirn zur Weißglut. Ich weiß nicht.
Ja, witzig.
Ich find's geil, wenn du mal ein Interview mit der hättest oder so. Hab doch mal Emotion.
Der erste Star, der sich so runterlässt mit Filmfanat. Die alle Krüger.
Und direkt fertig machen.
Und ich raste komplett.
Und weil wir dann in irgendeinem Podcast vorher schon voll drüber gelästert haben.
Ja, ja.
So gehört sich das. Ich hab noch irgendeine.
Das mag ja eine liebe Person Fall, sein, aber irgendwas an der Stimme von der.
Eine liebe ich Person. Ah, schön.
Ja. Deswegen habe ich auch beim letzten Mal, als wir darüber geredet haben, dass Diane Krüger bei den in der Academy drin ist als Jurymitglied quasi. Habe ich so seltsam reagiert.
Ach so, ja, okay.
Tatsächlich sind, ich hatte nochmal nachgelesen, wenn du. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, nominiert warst. Oh, nee, wenn du ausgezeichnet wirst und irgendwas, dann wirst du bis auf Ausnahme auf jeden Fall eingeladen.
Ich finde faszinierend, dass Daniel Brühl da zum Beispiel mit dazu gehört. Fand ich auch.
Aber der war auch mal
nominiert. Der war mal nominiert
ja,
auf
ja,
jeden Fall, ja.
Genau.
Aber und der hat's mega drauf.
Ja, voll.
Der besten deutschen Voice.
Das
Boys.
War keine Kritik an Daniel Brühl. Ich finde den super, ja. Aber es hat mich gewundert, dass der da zur Academy quasi dazu gehört. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, verstehe, was du meinst.
Was haben wir noch? Beste Nebendarstellerin?
Laura Dern für Marriage Story.
Die war ziemlich solide, aber ich fand die Nominierung schon cool.
Habe ich auch nicht gesehen. Ja, also ich habe den Film gesehen, aber ich habe nicht die Nominierung habe ich nicht verstanden.
Sagen wir's mal. Ja. Fand ich auch überraschend. Ich habe sie dann sogar, glaube ich, gewählt, weil ich die anderen Filme halt nicht gesehen hatte.
Ja,
ja. Ja, Tobi. Und dann, ich sehe dieses suffisante Lächeln. Aber ich habe es auch nicht ganz nachvollzogen.
Und noch ein extra Slap der Scarlett Johansson ins Gesicht. Weil dann kriegt ihr Film sogar einen Oscar. Und sie ist für Hauptdarstellerin und Nebendarstellerin, zwar in einem anderen Film, aber ist egal, nominiert. Und dann ist es nicht sie,
die den
Oscar dafür bekommt. Das ist schon echt.
Ja.
Und ich fand die besser als die
Laura. Ich fand die auch besser als Laura.
Definitiv.
Ja. Vor allem in der Szene da, wo die tatsächlich zusammen in einem Raum sind.
Mhm.
Und sie ist die Patientin ist das falsche Wort. Klientin.
Klientin, ja. Klientin. Aber sie hat in dem Moment was von einer Patientin fast schon. Weil
Breakdown hat.
Genau.
Ja.
Und zwar richtig gut. Also wirklich richtig gut. Ich weiß sogar nicht mehr, ob es sogar so ein One-Take-Shot war. Auf sie drauf. Wo sie so die ganze Story erzählt und dann so.
Ein mega Close-Up.
Ja, genau.
Und was ich interessant finde, bei Mary's Story sieht man zum ersten Mal, wie klein die ist.
Das ist
ja, wenn die so in dem
Nein.
Adam Driver steht, so, ne, denkst du so.
Ja, in anderen Filmen wird die Scarlett Johansson immer als vergleichsweise groß dargestellt, also weil die durch die Kamerawinkel
aber
und so weiter.
Alle Schauspielerinnen werden immer wirken immer viel größer.
Ja, und Schauspieler auch.
Also ja,
Tom Cruise,
ja.
Tom Cruise ist so das Paradebeispiel.
Gartenzwerg,
ja.
Aber in den Filmen kommt das wirklich nie raus, ne?
Dann merkst du
das.
Und dann,
der nächste Mal,
bei Marriage Story. Genau, bei Marriage Story sieht man das, wie klein die ist.
Aber Thema Tom Cruise, sorry, ich schweife mal kurz ein bisschen ab. Aber ich fand es jetzt wieder richtig krass, weil der macht ja super viele Stunts halt echt selber.
Ja.
Hat er sich ja auch bei dem einen Film, das ging ja so rum, den Knöchel da halt gebrochen bei dem Stunt.
Mhm.
Der macht den Stunt ja, also ich habe den Stunt mal aus einer anderen Perspektive jetzt gesehen, weil der irgendwie bei einer Talkshow war und die haben das nochmal aus anderen Kamerawinkeln gezeigt. Der springt halt einfach über diesen fucking Graben zwischen zwei Häusern.
Und bricht sich dabei das
Bein. Und bricht sich dabei einen Knöchel und läuft noch ein bisschen weiter. Also da dachte ich schon, Alter, und er hat nur so ein Seil oben, was halt so eine Art Führungsseil, wo er halt so ein bisschen dranhängt, aber also der rennt schon ganz normal und springt da auch ganz normal rüber, ohne irgendwelche Hilfsmittel.
Offensichtlich ist es gefährlich, er hat sich dabei
Glück gebrochen. Ja, richtig. Also. Und was ich dann auch noch, weil die das dann in dem Format auch noch mit dazu, ach Gott, der Satz, ich weiß nicht, wo ich dahin wollte, aber was ich eigentlich sagen wollte. Er hat auch für einen anderen Film gelernt, 6 Minuten die Luft unter Wasser anzuhalten. Ich glaube, für ein Mission Impossible oder so sogar.
Kann sein.
weil die da halt so Unterwasserszenen drehen wollten. Und er meinte eben, das hat immer richtig lange gedauert mit der ganzen Einrichtung und so, bis die wirklich dreh-ready waren. 6 Minuten. Und da hat er gelernt, 6 Minuten unter Wasser Luft anzuhalten, um die Szenen halt ordentlich drehen zu können. Da hat er so, der Typ, der gibt schon.
Der gibt alles, ja.
Ja.
Man muss auch sagen, der für Mission Impossible hat er alleine einen Hubschrauber geflogen und die hatten Kameras da drin. Und jetzt für den neuen Top Gun Film fliegt der ein Kampfjet.
Fliegt der echt selber? Ja,
zwar nur als Co-Pilot, glaube ich. Also nicht als Hauptpilot, wenn ich das richtig habe.
Aber drin zu sein, ist schon krass genug, ne?
Ja.
Ja, ohne Scheiß.
Das nicht mit Greenscreen zu machen, sondern
das
ja,
nicht ins Cockpit. Das kann man ihm nicht vorwerfen.
Ja, ja. Der ist ja auch da hier, dieses Glasgebäude.
Runtergerannt, ne?
Ja.
Das war auch, da habe ich nämlich auch
selber
aus anderen Perspektiven gesehen, das sah auch heftig aus.
Alter Schwede, ey. Also, auch nur an so einem fucking Seil.
Also vielleicht ist an Scientology doch was dran.
Meldet euch an.
Ja, wenn ihr euch über
Filmkanale anmeldet, kriegen wir einen Bonus.
Also. Aber finde ich krass, also ich, weil für mich war immer so stuntmäßig immer so Jackie Chan, so das Aushängeschild.
Ja.
Aber ich finde, Tom Cruise macht da auch Konkurrenz tatsächlich.
Es gibt auch die eine Szene, wo der außen an so einem Flugzeug dran hängt.
Ja, das stimmt.
Auch Mission Impossible.
Stimmt.
Ja, und der hängt wirklich
und der hängt tatsächlich an dem Flugzeug.
Ja. Und ich habe auch irgendwann mal ein Interview, ich glaube, es war Henry Cavill oder sowas gesehen, der da so wohl redet und man sagt, der Typ ist komplett wahnsinnig.
Ja.
Ich stehe an diesem Set und der hängt ja wirklich an diesem Scheißflugzeug. Das war Simon Peck, glaube ich, stimmt. Komplett wahnsinnig, der Typ, was geht ab?
Ja. Das finde ich wieder echt krass. Also da gewinnt ja. Er für mich wieder echt viele Sympathiepunkte.
Ja.
Der ist halt einen weird. Negativen Punkt und sonst
ja,
ist mega drauf. Ne?
Ja.
Ist halt so.
Tobi, du hast ein bisschen Zeitdruck, ne? Wir müssen ein bisschen.
Ja, ich zische jetzt einfach gleich.
Aber wir sind ja auch.
Könnt ihr noch weiter zischen.
Ja.
Noch weiter zischen? ich zische jetzt gleich. Und ihr könnt auch noch ein bisschen weiter zischen.
Hey, ich finde, das Wesentliche haben wir auch schon so halbwegs abgedeckt. Hätte es vielleicht noch kurz.
Also Roger Deakins, genau. Beste Kamera.
Ja.
Sind wir wahrscheinlich sehr
haben wir uns mit. Ja am Anfang auch schon einig.
Bewerft den jedes Jahr mit Oscar, alles super. Ja. Auch wenn er keinen Film eingereicht hat.
Da könnte man nochmal, wo wir gerade dabei sind, darauf eingehen, dass 1917 die ganzen technischen Oscars gewonnen hat. Ne?
Ja.
Also bester Schnitt, bester Ton und beste Kamera.
Mhm. Finde ich alles super.
Ja, ich finde es auch
gerechtfertigt. Bester Schnitt ist doch bei Le Mans gelandet, oder?
Oh ja, stimmt.
Bester Ach Schnitt ja, war bei Le Mans, aber... Ja. Oder aber irgendwas Tonschnitt. War da noch. Besser Tonschnitt?
Ja, das vielleicht
sein,
das, ja.
Das kann sein.
Das kann sein, ja.
Das fand ich nämlich super, weil ich bin, das war nämlich einer meiner Tipps, die im unteren Drittel von den Kategorien gehittet haben.
Le Mans, meinst
du? Le Mans, ja.
Ja, da, ja, wie gesagt,
das ich habe ihn du leider... Du hast zweimal das getippt und beide mal richtig, kann das sein?
Das kann echt das sein. Das
kann ja. Natürlich sein.
Aber ich habe ihn da leider halt ja keine Ahnung. Echt auch noch nee, nicht gesehen und ich habe aber echt Bock, den zu sehen.
Ich ja, auch. Der ist auch wirklich super.
Aber ich weiß nicht, wo...
Ja, muss man warten, bis er rauskommt, ne? Weil ich glaube, Kino
ja wahrscheinlich. Ja.
Können wir uns ganz zusammen rein zischen.
Tobi hat alle Verben durch zischen ersetzt.
Andere kenne ich nicht mehr.
Yeah. Okay. Ja, tatsächlich würde ich sagen, sind wir dann wirklich auch durch.
Mit den Highlights.
Ja, mit den interessanten Sachen, die sich da so abgespielt haben im Oscar-Nachspiel.
Ich habe mir beispielsweise mal den besten Kurzfilm reingezogen. Das dauert ja nicht lange.
Nö.
Ist und? Cool. Viel mehr wollte ich jetzt gar nicht sagen. Das ist cool.
Was war das denn, Tobi? Erzähl mal ein bisschen Werbung dafür dann.
Worum der geht?
Nee, den Namen erstmal.
Weiß ich nicht. Das weiß ich gerade wirklich nicht.
Warte, ich bin dran zu recherchieren.
Ja, ich bin auch...
The Neighbor's Window?
Mir wird weniger Sinn machen.
Bester Kurzfilm.
Ah, oh, da ist es doch. Oder war das nur nominiert?
Tobi, hast du in den falschen Film geguckt?
Bester animierter Kurzfilm. Den habe ich gesehen, entschuldigt.
Ja, den guckst du, aber wenn ich euch einen besten animierten Kurzfilm empfehle, nämlich Ich habe meinen Körper verloren.
Das ist kein Kurzfilm.
Das ist kein Kurzfilm.
Der geht 1 Stunde 20 bei Netflix.
Das ist ein Niklas. Animierter
hoppala.
Film.
Hoppala. Ja, das war die Kategorie, wo der eingereicht wurde, stimmt.
Ja. Nee, ich habe Hair Love geguckt. Du hast ganz cool gemacht.
Okay.
Ja. Aber ich habe die anderen nicht gesehen, deshalb kann ich den Vergleich nicht.
Ich habe mir Ausschnitte angesehen von hier irgendwie How to Learn Skateboard in a Warzone, if you're a girl. Okay. Ja, der heißt wirklich, der hat so einen richtig langen Titel.
Der ist nicht von diesem
Jahr. Und der zeigt so eine andere Seite von Afghanistan. Man hört von Afghanistan immer nur so die ganzen negativen Sachen. Und ja. Das zeigt im Prinzip, wie so eine Initiative jungen Mädels in Afghanistan quasi so ein Skateboardpark anbietet und denen quasi beibringen zu Skateboarden so als Freizeitbeschäftigung. Fand ich irgendwie ganz schön.
Ein bester Dokumentarkurzfilm.
Genau, ja.
Das ist auch nochmal so eine ganz eigene Kategorie, ne? Moderne Kriegsfilme. Da müssen wir auch nochmal drüber schnacken.
Irgendwann. Und Kurzfilme an sich. Ich finde, wir sollten uns mal zusammensetzen, eine Menge Kurzfilme reinziehen.
Ja, die kann man ja auch zum Glück relativ
kann man, zügig. Kann man ja auch machen, ne?
Wegballern, ja.
Und dann darüber mal.
Aber was meinst du mit modernen Kriegsfilmen?
Also Black Hawk Down.
Ah, okay.
Ja, okay. Andere Filme.
Black Hawk Down.
aber wirklich Filme über quasi relativ aktuelle Kriegsthemen. Weil 1917 ist ja auch ein moderner Weltkriegsfilm.
Ja, aber ich sehe da so drei grobe Kategorien. Zum Beispiel antiken Kriegsfilm, dann Ersten und Zweiten Weltkrieg und dann moderne Kriegsfilme im Sinne von aktuelle Konflikte und die letzten 40, 50 Jahre so.
Ja, okay.
So grob meine Einteilung von Kriegsfilmen.
Ja. Okay. So wird das offiziell gemacht ab jetzt.
Ja.
Ja. Und du meinst Kategorie 3.
Genau. Genau. Da gibt es nämlich schon so ein paar. Ich habe auch immer noch nicht The Hurt Locker gesehen.
Doch, den habe ich gesehen.
Ja.
Aber ich fand ihn auch, war gut. Aber ich muss sagen,
ja, da machen wir eine eigene Folge
zu. Ja, genau. Okay. Kurz abschweifen hier. Aber, genau.
Was ich noch kurz sagen wollte.
Ich hätte gerade Bock, da wirklich zu lustig.
Ja.
Ja. Ihr beide könnt ja sonst noch.
Nee, aber wir rappen
nee, wir machen wir
rappen ja, ab. Find, und rappen. Könnt ihr euch dann auf bei einer anderen Gelegenheit drauf freuen.
Genau, jetzt da machen wir was Eigenes zu.
Ich dachte gerade, auch du sprichst mit uns beiden.
Oh, ja, ich freue mich drauf. Tobi, ich spreche mit den Menschenmassen da draußen. Da unten vom Fenster. Siehst du, seh dich. Ja, wir müssen mal schauen, wann wir nächste Woche produzieren. Haben wir da schon
einen Termin?
Ich glaube, nächste Woche nur ihr beide. Wir haben einen Termin, glaube ich,
festgelegt. Bei Karneval.
Genau.
Ach, stimmt.
Und für eine Bachelorarbeit. Aber irgendwie dann danach bin ich, glaube ich, wieder mit dabei.
Ja, stimmt. Am 1. bist du hier wieder.
Ja, genau.
Und am 1. oder, nee, am Tag davor ist überhaupt nicht spannend, das jetzt beim Podcast zu sagen.
Leute.
Also, Leute.
Willkommen bei der Terminplanung für Filmplaner.
Ein neuer Podcast.
Tatsächlich um die Termine. Brauchen wir oft genauso lange für die Terminplanung wie für die Folge. Also von daher könnten wir das eigentlich auch schön rausballern.
Schönes
Quality-Content.
Ja, ja. Nein, dann lass mal abrappen, ne?
Ja, rap.
Jo.